Der Predigttext für die heutige Predigt steht in Kolosser Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat.
Ja, ganz herzliche Grüße darf ich mitbringen, auch von Pastor Nessvogel an die Gemeinde hier vor Ort, aber auch an alle, die jetzt hinter den Bildschirmen sitzen. Er und seine Frau befinden sich zurzeit in Quarantäne, werden aber dann pünktlich zu den Bibeltagen wieder mit am Start sein. Er hat auch einen kurzen Videogruß aufgenommen, den Sie gerne nach der Predigt dann entsprechend sich anschauen können über unseren YouTube-Kanal BEG Hannover, über den Sie ja auch gerade zugeschaltet sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Worauf können wir heute noch setzen? Wem können wir glauben? Zu Beginn der Corona-Krise hofften viele, dass die Politiker ihr Wort hielten. Doch wir wurden mehrfach enttäuscht. Nur noch das Frühjahr, nur noch den Herbst durchhalten, nur noch einmal Zähne zusammenbeißen und nach Weihnachten kann es dann wieder losgehen. Ja, na, vielleicht nur noch bis Ostern die Einsamkeit ertragen und dann, wenn allen ein Impfangebot gemacht wird, dann. Hoffnungen, die allzu bald zerplatzten wie Luftballons. Versprechen, die sich als Lügen herausstellten. Und nun blicken wir eine Woche vor der Bundestagswahl in die Zukunft und fragen, worauf können wir hoffen? Wem können wir Glauben schenken? Wer hält sein Wort? Wir sind hin und her geworfen zwischen Zuckerbrot und Peitsche. Das sind die angesagten Mittel unserer Zeit. Die Reaktion hierauf ist häufig entweder lähmende Angst auf der einen oder blindes Vertrauen auf der anderen Seite. Doch es gibt einen Weg mitten hindurch. Nur der einen sicheren Boden hat, der eine begründete Hoffnung hat, kann durch diese stürmischen Zeiten sicher navigieren, denn er hat feste Orientierungspunkte. Doch wo finden wir eine solche Hoffnung, die Bestand hat, mitten in stürmischen Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden? In anderen Kulturen gibt es ebenfalls den Glauben an eine unerschütterliche Hoffnung. So auch in Südostasien. Mitten im Dschungel von Papua-Neuguinea lebte der Stamm der Ikari. Sie glaubten fest an eine Hoffnung, die über den Tod hinausging. Sie konnten diese Hoffnung nicht genauer bezeichnen, nicht genauer beschreiben, aber sie hatten so eine Ahnung davon. Sie nannten diese Hoffnung Ayi. Diese Hoffnung besagt, dass es in der Zukunft ein goldenes Zeitalter geben würde. Ein Zeitalter, in dem der Mensch seine Unsterblichkeit zurückbekommen würde, in dem er ewiges Leben bekommen würde. Als vor circa 100 Jahren Missionare in das Gebiet der Ikari kamen, verkündigten sie ihnen das Evangelium von Jesus Christus. Sie erzählten ihnen davon, dass Jesus Christus alles neu machen könne, dass er ihnen ewiges Leben schenken könne. Und da begriffen sie, dass Jesus die Erfüllung von Ayi ist, dass Jesus derjenige ist, auf den sie die gesamte Zeit gehofft hatten, ihn aber noch nicht kannten. In Windeseile verbreitete sich die Botschaft von Jesus. Über Nacht erlangte die Botschaft des Evangeliums außerordentliche Bedeutung unter dem Stamm der Ikari. Tausende Ureinwohner kamen zum Glauben an Jesus Christus. Das Evangelium brach sich Bahn. Gottes Wahrheit breitete sich im Dschungel unter den Ureinwohnern aus. Das Wunder im Dschungel sollte sich wiederholen. Ein anderer Stamm, der Damal-Stamm, hatte eine ganz ähnliche Hoffnung. Mukomendai, ein Damal-Häuptling, lag im Sterben. Sein Sohn, saß neben ihm im Dunkeln eines Damal-Rundhauses. Da sagte sein Vater zu ihm, mein Leben lang habe ich auf Hai gewartet. Hai war das Damal-Wort für Ahi, für den Glauben daran, dass der Mensch ewiges Leben bekommen könne. Ich hoffte, sagte er, Hai würde noch vor meinem Tod kommen, aber es kam nicht. Nun musst du, mein Sohn, an meiner Stelle wachsam sein. Sei bereit, falls Hai während deiner Lebenszeit kommt. Jahre später gelangten Missionare auch in diese Gegend. Sie konnten die Sprache des Damal-Volkes nur rudimentär sprechen, aber versuchten mit ihren Mitteln das Evangelium weiterzugeben. und das Wunder wiederholte sich. Innerhalb von wenigen Jahren bekannten sich 80% der 10.000 Mitglieder des Stammes zum Evangelium. Sie verließen die okkulten Orte. Krieg, Totschlag, Ehebruch und Diebstahl wurden nur noch erschreckende Ausnahmen in der nun freudvollen Ruhe, die in den Täler des Damalvolkes einzog. Doch das war noch nicht das Ende. Im dritten Stamm, im Nachbarort, kam Angst auf. Was, wenn die Geister nun Rache üben würden, weil die Nachbarstämme sich zu Jesus Christus bekannten? Sie hatten ebenfalls eine Hoffnung, ähnlich wie die Nachbarvölker. Sie nannten ihre Hoffnung nicht AI, auch nicht HI, sondern ganz originell Nabelan Kabelan. Wieder einmal bewies das Evangelium, dass es wirksam und kräftig war, Menschen aus ihrer Gefangenschaft der Sünde zu befreien, sie mit Gott zu versöhnen. Das ist das wahre Nabelan Kabelan. Auch sie kamen zum Glauben an den lebendigen Gott, als sie von Jesus Christus erfuhren. Paulus dankt im Brief an die Kolosser in unserem Predigttext heute für Menschen, die etwas ganz Ähnliches erlebt haben. Sie sind in Berührung mit dem Evangelium gekommen und sie haben die Macht und Stärke des Evangeliums erfahren. Sie sind Christen geworden. Und deswegen beginnt Paulus seinen Brief mit einem großen Dankgebet. Er strömt über vor Dankbarkeit, weil er sieht, wie diese Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen und von der Macht des Evangeliums überwältigt werden. Kolosser 1, Abvers 3. Wir danken dem Gott, schreibt Paulus, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Paulus beginnt seinen Brief mit einem Dankgebet. Er dankt dafür, dass sie an den Herrn Jesus Christus glauben, dass sie voller Liebe zu ihren Mitgeschwistern sind und dass sie eine lebendige Hoffnung haben. Die Trias des christlichen Glaubens, Glaube, Liebe, Hoffnung, nachzuhören in der Predigt vom 4.7. diesen Jahres. Und in unserem heutigen Predigttext geht Paulus nun einen Schritt weiter. Er geht darauf ein, was das Evangelium selbst ist, wie wirksam, wie mächtig dieses Evangelium ist. Und er dankt dafür, dass dieses Evangelium mitten in Kolosser, in der Stadt, sich ausgebreitet hat und dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber wie genau sind sie zu dem Evangelium gekommen? Wie genau ist diese lebendige Gemeinde entstanden? Wir wollen den Weg des Evangeliums Schritt für Schritt folgen. Wo findet das Evangelium seinen Ausgangspunkt? Und wie gelangt es letztlich dazu, dass eine Gemeinde entsteht? Mitten in der Stadt in Kolosse, mitten in der Stadt in Hannover. Dabei werden wir feststellen, dass das Evangelium nicht aufzuhalten ist. Es ist wie vergleichbar mit einem starken, unüberwindbaren Strom eines Flusses. Niemand kann es aufhalten. Es bricht sich Bahn. Es ist voller Dynamik und Kraft und überwindet alle Hindernisse. Jeder, der an einem großen Wasserfall stand, ahnt etwas von dieser unbändigen Kraft. Und genau so kräftig ist das Evangelium. Daher lautet das Thema heute Morgen: Das Evangelium bricht sich Bahn. Ich lese ab Vers 5 die Mitte. Ihr habt von der Hoffnung gehört, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie auch in der gesamten Welt, und Frucht bringt. So wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Wir wollen den Weg, dem Strom des Evangeliums Schritt für Schritt folgen. Wie wirkt das Evangelium? Wo ist die Quelle? Wo ist der Ausgangspunkt des Evangeliums? Daher lautet der erste Punkt heute Morgen: Das Evangelium bricht sich Bahn, erstens durch geoffenbarte Wahrheit. Erstens durch geoffenbarte Wahrheit. Paulus verwendet eine etwas sperrige Formulierung, um den Ausgangspunkt des Evangeliums zu beschreiben. Er schreibt davon in Vers 5, dass die Kolosser von dem Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört haben. Diese Genitivkonstruktion übersetzt man am besten folgendermaßen: Die Kolosser haben die Botschaft, die die Wahrheit ist, die Botschaft, die das Evangelium ist, gehört. Mit anderen Worten sagt Paulus hier, das Evangelium ist gleich die Wahrheit und die Wahrheit ist gleich das Evangelium. Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass das Evangelium mehr ist als eine schöne Idee oder eine Wunschvorstellung. Er macht deutlich, dass es sich hier um die absolute Wahrheit handelt. Mit dem Evangelium steht und fällt alles. Entweder das Evangelium ist die Wahrheit oder aber sie ist Lüge. Dazwischen gibt es keine Alternative. Was genau beinhaltet das Evangelium? Was genau ist die Botschaft des Evangeliums, die diesen Wahrheitsanspruch erhebt? Paulus fasst das Evangelium im 1. Korintherbrief Kapitel 15 folgendermaßen zusammen. Er sagt dort, das Evangelium ist, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Im Kolosserbrief geht er auf den Inhalt des Evangeliums ebenfalls ein, und zwar am Ende des ersten Kapitels, in dem wir uns gerade befinden, ab Vers 19. Dort schreibt er über das Evangelium: Denn es gefiel Gott, in ihm, also in Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, also durch Christus, sowohl was auf der Erde als auch was im Himmel ist. Auch euch, schreibt er an die Kolosser, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Das Evangelium richtet sich also an alle Menschen. Und die Bibel sagt, dass alle Menschen ein großes Problem haben, nämlich, dass sie Feinde Gottes sind. Er schreibt hier, dass wir feindlich gesinnt sind gegenüber Gott. Was genau meint das? Unser ganzes Leben drückt Rebellion, Missachtung und Gleichgültigkeit gegenüber Gott aus. Im Grunde genommen interessiert uns nicht wirklich, was Gott von uns möchte. Wir leben unser eigenes Leben. Gott hat uns gemacht und hat einen Anspruch auf unser Leben. Doch wir verweigern ihm das, was ihm als Schöpfer zusteht, nämlich nicht nur Ehre und Respekt, sondern tiefe, hingebungsvolle Liebe. Die Sünde, die die Bibel hier beschreibt, ist nicht eine einzelne Fehlhandlung, sondern es geht um viel mehr. Es geht um eine Grundhaltung, die wir als Menschen mitbringen, nämlich die Haltung, die wir Gott gegenüber haben, Rebellion. Und jetzt initiiert Gott eine große Versöhnungsmission. Gott initiiert aus Liebe zu uns Menschen einen Weg, der es schafft, dass der Mensch wieder mit Gott zusammenkommen kann. Er lässt seinen Sohn an unserer Stelle die Strafe tragen, die wir tragen müssten. Das Kreuz symbolisiert dabei sowohl seine tiefe Liebe zu uns als auch seine absolute Gerechtigkeit. Denn er konnte die Strafe nicht einfach ungestraft lassen. Deswegen musste jemand unsere Strafe tragen, damit wir sie nicht selber tragen müssten. Im Kern des Evangeliums geht es also um Jesus Christus, der, wie wir jeden Sonntag voller Freude im Glaubensbekenntnis bekennen, gekreuzigt, gestorben und am dritten Tage auferstanden ist. Dabei handelt es sich, wie Paulus ausdrücklich betont, beim Evangelium um Wahrheit. Es handelt sich um Wahrheit, weil die dargestellten Berichte über Jesus Christus der historischen Gegebenheit entsprechen. Sie sind nicht Legenden, sie sind nicht Mythen, sie sind auch nicht eine ahnungsvolle, frohe Botschaft zur Sinnstiftung. Nein, es handelt sich um Wahrheit, um historische Tatsachenberichten, die mit historisch-wissenschaftlichen Werkzeugen überprüfbar sind. Der Christ und Althistoriker Dr. Spies erklärte in seinem Vortrag an der Uni Hannover vor einigen Jahren, dass die Berichte über die Auferstehung von Jesus Christus historisch wasserdicht sind. Er als Wissenschaftler ist es gewohnt, alte Manuskripte daraufhin zu überprüfen, ob sie Mythen und Legenden oder historische Geschichtsschreibung beinhalten. Mit der Nüchternheit eines Althistorikers legte er ein Indiz nach dem anderen vor, warum Kreuzigung und Auferstehung glaubwürdige historische Berichte darstellen. Zum leeren Grab als Indiz für die Auferstehung Jesu schreibt er in seinem kleinen Buch Jesus für Skeptiker: Interessant ist auch, dass überall in den Evangelien Frauen die Ersten sind, die Jesus sehen, die das leere Grab entdecken und verkündigen. Das wirkt für den Historiker so originell, weil in der damaligen Zeit die Zeugenaussage von Frauen juristisch nichts galt. Wenn man schon eine Geschichte erzählen will, wird sie für die damalige Umwelt nicht gerade attraktiver, wenn man ausgerechnet Frauen als Zeugen nimmt, es sei denn, es war wirklich so. Doch Paulus möchte noch mehr deutlich machen als mit dem Begriff das Wort der Wahrheit des Evangeliums Evangeliums, als nur, dass es sich hier um historische Berichte handelt. Das Evangelium erschöpft sich nicht in historischen Berichten. Es bleibt hier nicht stehen. Es geht noch einen Schritt weiter und macht deutlich, das Evangelium ist die Offenbarung Gottes an den Menschen. Daher verwendet Paulus im Vers 6 eine weitere Formulierung für das Evangelium. Dort schreibt er über das Evangelium, dass es Gnade Gottes ist. Hier legt er einen anderen Schwerpunkt. In Vers 5 sagt er, ihr habt das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört. Und in Vers 6 sagt er, ihr habt von der Gnade Gottes in Wahrheit gehört. Beim Evangelium handelt es sich also um Gottes Heilsplan, um Gottes Rettungsaktion für den Menschen. Gott selbst initiiert, dass sein Sohn Jesus Christus auf die Erde kommt. Jesus stirbt an unserer Stelle, damit wir Frieden haben können mit Gott. Beim Evangelium geht es um Gottes unaussprechlich große Liebe, die er uns vorbehaltlos offenbart. Diese einseitige, vorbehaltlose Liebe wird am besten mit dem Begriff der Gnade auf den Punkt gebracht. Am Kreuz erstrahlt diese Gnade Gottes im hellen Licht. Gott offenbart sich uns in seiner Liebe. Und deswegen fasst Jesus das Evangelium folgendermaßen zusammen in den berühmten Worten aus Johannes 3, Vers 16, wo Jesus das Evangelium folgendermaßen beschreibt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Evangelium dürfen wir nun in geschriebener Form in den Händen halten. Gott hat Apostel dazu unter der Leitung des Heiligen Geistes befähigt, diese frohe Botschaft auf Papierform zu bringen. Und wir dürfen sie heute in den Händen halten und studieren. Wir dürfen die geoffenbarte Wahrheit hier in der Bibel nachlesen. Gottes geoffenbarte Wahrheit ist der erste Schritt. Das Evangelium hat hier seinen Anfang. Doch wie erfahren Menschen von dieser Botschaft? Wie bekommen Menschen von dieser frohen Botschaft mit? Gott schickt seine Diener, seine Mitarbeiter aus in die gesamte Welt, um diese Wahrheit zu verkünden. Und deswegen kommen wir zum zweiten Punkt. Das Evangelium bricht sich Bahn erstens durch geoffenbarte Wahrheit, aber dann auch zweitens durch gepredigte Wahrheit. Das Evangelium bricht sich Bahn zweitens durch gepredigte Wahrheit. Um die Wahrheit auszubreiten, gebraucht Gott konkrete Menschen. Deshalb dankt Paulus in seinem Brief hier auch für eine ganz konkrete Person, und zwar für Epaphras. Epaphras ist sein geliebter Mitknecht, wie er schreibt. Epaphras nimmt teil an den Leiden des gefangenen Apostel Paulus. Epaphras, Paulus und Timotheus stehen Schulter an Schulter in der Verkündigung ihres gemeinsamen Herrn Jesus Christus. Aber was genau zeichnet diesen Epaphras aus? Wie wird der Verkündiger charakterisiert oder allgemeiner gefragt, was zeichnet einen Menschen aus, der die Wahrheit des Evangeliums verkündigt? Wir lesen Vers 7, Kolosser 1, Vers 7, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Epaphras ist treu, er ist ein treuer Diener des Christus für euch. Die Kolosser haben von Epaphras gelernt. Dies unterstreicht, dass Epaphras zuverlässig und kontinuierlich in der Gemeinde der Kolosser verkündigt. Er hat systematisch das gesamte Wort Gottes weitergegeben. Er hat ihnen, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Aus welcher Motivation heraus handelt Epaphras? Paulus sagt, dass er ein treuer Diener des Christus ist. Das heißt, er handelt aus der Motivation heraus, dass Christus ihn beauftragt. Er weiß um das Privileg, zu dem Jesus Christus zu gehören, über den Paulus wenige Verse später schreibt, dass durch ihn alle Dinge geschaffen worden sind, die in den Himmel und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren Dinge sind. Er steht im Auftrag von Christus und ist im Auftrag von Christus unterwegs. Die Liebe von Jesus Christus motiviert ihn und spornt ihn an. Er versteht sich nicht in erster Linie als großen Gelehrten und schon gar nicht als Star der Gemeinde. Nein, er versteht sich als Kanal, durch den die Botschaft von Jesus Christus hindurchfließt hin zu der Gemeinde in Kolosser. Deswegen schreibt Paulus auch, und da zählt wirklich jedes Wort, dass er ein treuer Diener des Christus für euch ist. Das Ziel von Epaphras' Verkündigung ist nicht er selbst, ist nicht sein Studium, ist nicht seine Gelehrsamkeit, sondern zielt auf den einzelnen Zuhörer ab. Das Ziel ist die Gemeinde. Er studiert, er predigt, er unterweist und unterrichtet, nicht um im Mittelpunkt zu stehen. Nein, sein Ziel ist es, treu das Evangelium weiterzugeben, zur Zurüstung der Gemeinde. Epaphras steht hier in einer großen Verantwortung. Er steht in der Verantwortung, Gottes Wort treu zu verkündigen. Und man könnte seine Aufgabe, ja, man könnte die Aufgabe jedes Verkündigers mit folgendem Bild illustrieren. Wenn man sich auf einer Wanderung befindet, freut man sich, wenn ein Wegweiser auftaucht. Manche Wegweiser zeigen irgendwie in alle Richtungen und man weiß eigentlich gar nicht, wo soll es jetzt hingehen. Aber wozu ist eigentlich ein Wegweiser da? Ein Wegweiser ist dazu da, eindeutig und unmissverständlich die eine Richtung anzuzeigen. Ein Wegweiser muss nicht schön aussehen. Ein Wegweiser muss nicht sagen, hey Leute, schaut mal, ich bin so ein tolles Schild, guckt mich mal genauer an. Das ist nicht die Aufgabe eines Wegweisers. Und genau diese Funktion hat ein Verkündiger. Ein Verkündiger hat nicht die Aufgabe, auf sich zu deuten, sondern eindeutig und unmissverständlich auf Jesus Christus hinzuweisen. Leider gibt es viele Verkündiger, die lieber auf sich selber aufmerksam machen, die ihre eigene Person in den Vordergrund stellen, ja, die vielleicht sogar eine Show abliefern. Doch das ist nicht ihre Aufgabe. Der Verkündiger muss unmissverständlich und eindeutig auf Jesus Christus zeigen. Wodurch zeichnet sich der treue Diener und Verkündiger aus? Was sind seine Qualitätsmerkmale? Wir sehen es an Epaphras. Epaphras verkündigt treu Gottes Wort, nicht seine eigenen Gedanken. Und er verkündigt es beständig, treu, immer und immer wieder. Er ist dabei wie ein Goldgräber. Er kratzt nicht nur an der Oberfläche, sondern er gräbt tief. Er investiert Zeit und Energie, um die verborgenen Schätze des Wortes Gottes zu heben. Ja, und sein Lebensstil deckt sich mit dem Wort Gottes. Er ist nicht perfekt, nein. Aber er wird unverkennbar geprägt und gezeichnet von seinem Studienobjekt, von der Bibel. Gott offenbart sich in seinem Wort, aber er möchte, dass dieses Wort Gottes verkündigt wird und hinausgetragen wird in die Welt. Das ist die Art und Weise, auf die seine Botschaft verbreitet werden soll. Über Epaphras gibt es ganze 5 Verse in der gesamten Bibel, die uns ein bisschen erahnen lassen, wer dieser Epaphras ist. Aber die wenigen Verse, die wir über ihn finden, zeichnen ihn als einen treuen Mann Gottes aus, der in der Verkündigung stand. Die 2 Verse haben wir hier bereits gesehen im Kolosser 1. Und 2 weitere Verse finden wir am Ende des Briefes, nämlich in Kolosser 4, die Verse 12 bis 13. Dort schreibt Paulus über Epaphras: Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, also der kommt aus eurer Stadt, der ist ein gebürtiger Kolosse, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis, die Gemeinden hat er mitversorgt. Epaphras zeichnet sich also durch Gebet aus. Er stand ein für die Herde, die ihm anbefohlen war. Er kämpfte im Gebet für sie. Die ihm anvertraute Herde lag ihm am Herzen. Er wollte, dass sie die geoffenbarte Wahrheit, die Bibel, durch und durch verstanden, erkannten und auf ihr Leben anwenden. Er investierte Zeit. Hier steht, er ist mit Eifer dabei, ihnen die Wahrheit Gottes weiterzugeben. Die Verkündigung von Gottes Wort war für ihn nicht ein Job, sondern eine gottgegebene Berufung. Gott sucht Menschen, die das Evangelium weitergeben, die treu Wegweiser sind, die klar und unmissverständlich auf den hinweisen, der alleine retten kann, Jesus Christus. Wenn Sie Christ geworden sind, wenn Sie das Evangelium angenommen haben, werden Sie diesen tiefen Wunsch kennen, anderen von Jesus zu erzählen, denn Sie haben das Wasser in der Wüste gefunden. Nun müssen es auch andere erfahren. Nicht nur der Evangelist oder Pastor hat die Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. Jeder Christ ist herausgefordert, geht hin in die Welt und machet zu Jüngern alle Völker. Es gibt viele Möglichkeiten, auf das Evangelium hinzuweisen. Im persönlichen Gespräch, bei der Hilfe für den Nachbarn, beim Besuch eines Kranken, bei der Unterstützung einer einsamen Witwe oder durch Weitergabe eines Flyers mit kurzen Informationen über das Evangelium. Gott möchte Sie zu seinen Boten machen. Nein, er hat sie bereits zu seinen Boten gemacht, wenn sie Christ geworden sind. Die Frage ist, handeln sie auch so? Genau wie Epaphras sollten wir im Gebet darum ringen, immer wieder Gelegenheiten zu sehen und zu erkennen, in denen wir diese frohmachende Botschaft weitergeben können. Genau, Gott sucht Menschen, die Boten des Evangeliums sind. Paulus riskierte sein Leben, um dieses Evangelium weiterzugeben. Was riskieren wir? Wir sind dem Evangelium nun schon eine ganze Strecke gefolgt. Wir haben gesehen, dass es erstens geoffenbart wurde und wir halten es in unseren Händen und zweitens, dass es gepredigt wird. Wo jedoch gepredigt und verkündigt wird, braucht es Menschen, die die Botschaft hören. Deswegen kommen wir zum dritten Punkt. Das Evangelium bricht sich Bahn, erstens durch geoffenbarte Wahrheit, zweitens durch gepredigte Wahrheit und jetzt drittens durch gehörte Wahrheit. Das Hören kommt in unserem Predigtext gleich zweimal vor. In Vers 5 schreibt Paulus, dass ihr von der Hoffnung zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und in Vers 6 sagt er, von dem Tag an, da ihr es gehört habt. Gott offenbart sein Wort. Er gibt uns das Evangelium durch die Bibel. Dann sendet er seine Boten aus, um diese frohmachende Botschaft weiterzugeben. Und dann wird diese Botschaft von Menschen, in diesem Fall von Ihnen, gehört. Unabhängig von Wohnort, von Kultur, Geschlecht, Alter, politischer Ausrichtung oder Bildung. Mit anderen Worten, das Evangelium zielt darauf ab, dass du es hörst. Jeder soll es mitbekommen. Jeder ist eingeladen. Das Evangelium hat einen universellen Anspruch und richtet sich nicht nur an eine bestimmte Gruppe oder Kultur. Deswegen schreibt Paulus auch in Vers 5, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist in Kolosser, wie es auch in der gesamten Welt ist. Das heißt, Paulus generalisiert hier das Prinzip, was in der Stadt zu Kolosse passiert ist. In dieser Stadt wurde das Evangelium durch Epaphras verkündigt. Und Paulus sagt, das ist nur ein Beispiel dafür, was überall auf der Welt passieren soll. Überall soll dieses Evangelium verkündigt werden und wird dort seine Wirkung entfalten. Niemand ist vom Anspruch des Evangeliums ausgenommen. Wer die Apostelgeschichte studiert, der erhält den Beweis dafür, dass Gott damit wirklich ernst meint. Er meint wirklich jeden. Schauen Sie einmal hinein in die Apostelgeschichte. Da ist der Finanzminister aus Äthiopien, aus Afrika, der Justizvollzugsbeamte in Philippi aus Europa. Da sind die Außenseiter der Gesellschaft, jüdische Frauen in Philippi. Da ist ein Politiker wie der König Felix. Kinder sind angesprochen, die teilweise vor Müdigkeit einschlafen und aus dem Fenster fallen. Kranke wie der Gelähmte vor den Toren des Tempels. Esoteriker und Zauberer wie Simon in Samaria. Ja, auch Soldaten wie der römische Offizier namens Cornelius. Es gibt keine Ausnahmen für das Evangelium. Jeder ist angesprochen. Es gibt keine Bedingungen, keine Barrieren, keine künstlichen Grenzen, die gesetzt werden. Auch keine Vorbedingungen, um dieses Evangelium hören zu können. Kein 3G als Zugang zu dieser rettenden Botschaft. Auch in der jüngeren Kirchengeschichte wird diesem universellen Anspruch des Evangeliums immer wieder Rechnung getragen. Dabei gibt es nicht nur fulminante Erfolgsstories zu berichten. Diese, wie ich sie zu Eingang erwähnt hatte, stellen tatsächlich eher die Ausnahme dar. Eingangs berichtete ich von den drei Stämmen aus Papua-Neuguinea, die von der Kraft des Evangeliums überwältigt wurden. Menschen bekehrten sich in Scharen zu Jesus Christus. Während diese drei Stämme, der Ikaris damals und Danis, innerhalb kürzester Zeit zum Glauben kamen, war es bei dem Nachbarstamm der Yali ganz anders. In lebenswidrigen Umständen, bei fast kontinuierlichem Niederschlag, permanenter Feuchtigkeit und Kälte, hauste der Stamm der Yalis. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kamen zwei Missionare zu diesem Stamm. Sie wollten ihnen das Evangelium bringen. Stanley und Phil setzten ihr gesamtes Leben ein, um diesen Stamm zu erreichen. Sie begannen mühsam, die Sprache der Yalis zu erlernen. Sie opferten nicht nur ihren Komfort, sondern auch jegliche Sicherheit und begaben sich mitten unter die Kannibalen. Doch vorerst ohne Erfolg. Ihre Verkündigung wurde gehört, aber Niemand hat ihrer Botschaft geglaubt. Schließlich kam es sogar dazu, dass der Stamm der Jalis die beiden Missionare umbrachte. Sie gingen mit ihnen um wie mit den übrigen Feinden. Sie kannten keine Kompromisse. Feinde wurden ermordet. Auch im 21. Jahrhundert, unter ganz anderen Umständen in der westlichen Welt, treffen wir immer wieder auf Ablehnung, auf taube Ohren. Das Evangelium ist geoffenbart. Es wird verkündigt, es wird sogar gehört, aber dann folgt häufig Ablehnung, Verachtung und Ignoranz. Die Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums zieht immer zwei Reaktionen nach sich. Entweder Glaube oder Unglaube. Entweder Wertschätzung oder Verachtung. Entweder Vertrauen oder Spott. Wie war es bei den Kolossern? Im Dankgebet von Paulus schwingt diese große Freude mit, dass es bei den Kolossern eben nicht so war, wie so oft das Unglaube auf die Verkündigung folgte. Nein, Paulus sagt, bei den Kolossern kam Glaube auf. Sie haben von Herzen der Botschaft des Evangeliums Glauben geschenkt. Und dafür dankt Paulus. Die frohmachende Botschaft von Jesus Christus sucht Ohren, die bereit sind zu hören und zu glauben. Das Evangelium bricht sich Bahn. Erstens durch geoffenbarte Wahrheit. Aber geoffenbart ist noch nicht gepredigt. Deswegen bricht sich das Evangelium Bahn zweitens durch gepredigte Wahrheit. Aber gepredigt ist noch nicht gehört. Das Evangelium bricht sich Bahn drittens durch gehörte Wahrheit, aber gehörte Wahrheit ist noch nicht geglaubt. Und daher lautet der letzte und vierte Punkt heute, das Evangelium bricht sich Bahn viertens durch geglaubte Wahrheit. Das Evangelium bricht sich Bahn viertens durch geglaubte Wahrheit. Ich lese Vers 6, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört, und jetzt kommt ein neuer Aspekt hinzu, und sie in Wahrheit erkannt habt. Während der Verkündigung von Epaphras in der Stadt in Kolossa ist ein Wunder bei einigen der Zuhörern geschehen. Sie haben an diesem Tag von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt. Hier ist der entscheidende Unterschied zu den übrigen Zuhörern. Sie haben geglaubt, sie haben nicht nur gehört, sondern eben auch geglaubt. Sie haben nicht nur die reine Information mitbekommen, nein, sie haben diesem Evangelium Glauben geschenkt. Und das ist ein Sachverhalt, den wir im Hebräerbrief Kapitel 4 finden, Vers 2, wo der Schreiber Folgendes ausdrückt. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft, also das Evangelium, verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Das ist der entscheidende Unterschied. Derjenige, der es hört, glaubt noch nicht automatisch. Dort aber, wo das Evangelium im Glauben angenommen wird, da spricht Paulus davon, dass die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt wird. Erkennen oder auch Erkenntnis meint in der Bibel sehr viel mehr als nur einen Sachverhalt zu verstehen, inhaltlich. Es meint, dass der Glaube mit seiner ganzen Persönlichkeit, mit seinem Denken, mit seinem Fühlen und seinem Wollen das Evangelium für sich persönlich annimmt. Schnell wird hier die falsche Alternative aufgemacht. Entweder persönliches Vertrauen, Fühlen, Wahrnehmen oder rationale Fakten oder kalte Argumente. Dabei ist für den postmodernen Hörer sehr schnell klar, dass Letzteres negativ zu bewerten ist. Die Bibel stellt uns nicht vor die falsche Alternative Verstand oder Gefühl. Die Verkündigung des Evangeliums spricht den gesamten Menschen an. Seinen Verstand, weil es zuerst einmal sich um Sachinformationen handelt, Tatsachenberichte über Jesus Christus, doch sie bleibt hier nicht stehen. Wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, wird die Fakten über Jesus Christus also wahr annehmen, doch er wird einen Schritt weitergehen. Er wird mit seiner ganzen Person sich diesem Jesus Christus anvertrauen. Sein ganzes Leben wird von diesem Glauben gekennzeichnet werden. Echter Glaube, also rettender Glaube, meint deshalb auch eine völlige Unterwerfung unter Gott. Es ist nicht nur das bloße Anerkennen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, es geht nämlich weit darüber hinaus. Derjenige, der an Jesus Christus glaubt, bekennt, dass sein altes Leben sündig ist. Das heißt, dass er früher ein Leben geführt hat gegen Gott, in Rebellion ihm gegenüber. Und er sieht in dem Moment, wo er an Jesus Christus glaubt, ein, dass er sich selbst nicht retten kann. Die Bibel nennt das Buße tun. Er ergreift Jesus Christus im Glauben, wirft sein ganzes Vertrauen auf ihn. Er liefert sich ganz und bedingungslos an Christus aus. Und dieser Glaube wird, wie Paulus hier deutlich macht, Frucht bringen, von dem Tag an, als ihr die Wahrheit erkannt habt. Das heißt, dass es einen festen Zeitpunkt gibt, an dem ein Mensch zum Glauben kommt. Es gibt ein Vorher, Nachher. Dafür kennt die Bibel sehr viele verschiedene Bilder. Ohne Christus, sagt sie, waren wir geistlich tot, nun aber sind wir lebendig. Ohne Christus waren wir Feinde Gottes, nun aber haben wir Versöhnung erfahren. Ohne Christus waren wir gefangen in unserer Sünde, nun sind wir befreit, um für ihn zu leben. Ohne Christus waren wir krank, aber jetzt durften wir den Arzt finden. Ohne Christus waren wir rechtskräftig verurteilt, schuldig gesprochen, nun aber sind wir gerechtfertigt. Manche können den Tag der Bekehrung, an dem genau dieser Wechsel stattgefunden hat, nicht genau benennen. Andere können ganz genau den Zeitpunkt angeben, aber darum geht es nicht. Wichtig ist, dass es diesen Einschnitt gibt. Einen Einschnitt, von dem an wir an Jesus Christus glauben. Ob wir diesen Tag zeitlich exakt bestimmen können oder nicht, ist dabei nicht von Belang. Und dieser Glaube, sagt Paulus, bringt jetzt Frucht. Denn ein Glaube, der an Jesus Christus ausgerichtet ist, hat plötzlich neues Leben. Und Paulus beschreibt es folgendermaßen, voller Dynamik in Vers 6. Dieses Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der gesamten Welt ist, und Frucht bringt. So wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Ein lebendiger, ein pulsierender Glaube wird dann, und darauf zielt der Begriff der Frucht, nicht untätig bleiben. Ein echter Glaube wird wachsen. Jeder, der schon einmal ein Säugling nach der Geburt auf den Armen gehalten hat, kennt dieses Wunder dieses kleinen, lebendigen Wesens. Aber wenn ein Säugling in diesem Zustand bleibt, machen sich die Eltern große Sorgen und das zu Recht. Es ist schön, einen Säugling auf den Armen zu halten. Aber jedes Säugling, was gesund ist, wird wachsen, wird größer werden, wird lernen zu laufen, zu sprechen. Das ist völlig normal. Das gehört zu neuem Leben dazu. Ein Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, wird wachsen, wird zunehmen in der Erkenntnis. Sein Leben wird sich verändern. Vielleicht bemerkt er es selber gar nicht unbedingt so schnell. Ein Kind merkt selbst meistens auch nicht unbedingt, dass es wächst. Aber andere sehen es an ihm. Es wächst, es gedeiht. Wachstum ist unabdingbar für gesunde Entwicklung. Jesus betont immer wieder, dass echter Glaube an Früchten erkennbar wird. Er sagte in Matthäus 7 in der Bergpredigt, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Aber falls Sie jetzt auf die Idee kommen, Ihre Mitmenschen daraufhin zu scannen, ob dort auch genug Früchte zu sehen sind, möchte ich an dieser Stelle einmal einhaken. Denn wir Menschen sehen bekanntlich nur das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. C.S. Lewis schreibt einen spannenden und erhellenden Beitrag in Pardon, ich bin Christ, zu diesem Thema. Menschen beurteilen sich gegenseitig nach ihren äußeren Handlungen. Gott beurteilt sie nach ihren ethischen Entscheidungen. Manche von uns, die einen sehr netten Eindruck machen, haben vielleicht in Wirklichkeit aus unserem guten Erbe und unserer guten Erziehung so wenig gemacht, dass wir im Grunde schlimmer sind als manche Leute, die wir als Monster betrachten. Wir sehen nur die Resultate der Entscheidungen, die einen Menschen mit seinem Rohmaterial trifft. Je besser ein Mensch wird, desto klarer wird ihm, was noch alles an Bösem in ihm steckt. Je schlechter ein Mensch dagegen wird, desto weniger begreift er seine Schlechtigkeit. Man begreift den Schlaf, wenn man wach ist, nicht, wenn man schläft. Was C.S. Lewis damit deutlich macht, ist, wir können nur die äußeren Früchte an unseren Mitmenschen wahrnehmen, die sichtbaren Handlungen eines Menschen. Aber Gott blickt viel tiefer. Er sieht in unser Herz, er sieht unsere Motive. Wer gut erzogen wurde und von Natur aus freundlich und fröhlich ist, dem wird es nach der Bekehrung nicht sehr schwer fallen, weiterhin freundlich zu sein. Wenn jemand jedoch aus zerstörten Familienverhältnissen kommt oder immer nur sein eigenes Recht durchgedrückt hat, unfreundlich, ja vielleicht sogar gewaltsam war, für den stellen sich nach der Bekehrung ganz andere Herausforderungen dar. Bei ihm ist es vielleicht schon eine Frucht, wenn er sich freundlich seinem Menschen zuwendet, statt ihm plakativ gesagt einen über die Rübe zu hauen. Nichtsdestotrotz, Früchte sind unabdingbar für echten, lebendigen Glauben. Ein toter Glaube ist kein echter Glaube. Allein der Glaube rettet, ja, aber echter Glaube drückt sich in der Folge dessen immer in Früchten aus. Paulus beschließt sein Dankgebet mit folgenden Versen, ab Vers 6. Das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch, jetzt kommt noch mal ein Aspekt, den er schon vorher aufgenommen hatte, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Am Ende verweist Paulus nochmal auf eine zentrale Frucht des lebendigen Glaubens, auf Liebe. Epaphras hat Paulus von dieser Gemeinde Bericht erstattet. Er hat Paulus über die Herausforderungen, auf die Nöte und Schwierigkeiten hingewiesen. Aber er hat nicht nur darüber berichtet. Er war angesteckt von der Freude der Kolosse, die sich in Liebe einander zugewandt haben. Bereits in Vers 4 hat Paulus die Liebe der Kolosse aufgenommen. Er schreibt dort, dass sie Liebe zu allen Heiligen haben. Und ihm ist es so wichtig, dass er gleich 4 Verse später nochmal auf genau diese Liebe zu sprechen kommt. Sehr oft haben wir nur einen Blick für das Negative. Unser interner Filter zielt auf Probleme von uns und anderen ab. Wir nennen häufig nur das Problematische. Aber was ist, wenn wir es so tun wie Epaphras? Wenn wir anfangen, damit zu beginnen, das hervorzuheben, was an Früchten da ist, was an Liebe und Liebeshandlungen geschieht. Es gibt so viele Möglichkeiten, Liebe praktisch auszuüben. Der Gast nach dem Gottesdienst, auf den wir zugehen und uns nach ihrem Wohlergehen erkundigen oder eine Tasse Kaffee vorbeibringen. Der Student, der aus einer anderen Stadt hier ist und am Wochenende nicht mit seiner Familie zusammen sein kann. Was wäre, wenn ich ihn mit zu meiner Familie nehme, ihn teilhaben lasse an meinem Familienglück? Oder die alte Dame, die einsam ist, wie gut tut ein ermutigendes Wort, ein liebevoller Besuch. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Liebe auszuüben. Paulus stellt uns hier nicht vor eine Option nach dem Motto, wenn dir danach ist, kannst du dich auch mal um andere kümmern, aber pass ja auf, dass du selbst dabei nicht zu kurz kommst, nicht, dass du selbst noch auf der Strecke bleibst. Nein, Paulus formuliert genau andersherum in Galater 6, Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wo können Sie gleich nach dem Gottesdienst dieser Aufforderung nachkommen? Was werden Sie nächste Woche unternehmen, um die Liebe zu Ihren Mitmenschen auszudrücken? Wir sind dem Strom des Evangeliums eine ganze Strecke gefolgt. Wir haben gesehen, wie Paulus Schritt für Schritt die einzelnen Stationen skizziert und umschreibt. Das Evangelium bricht sich Bahn, erstens durch geoffenbarte Wahrheit, zweitens durch gepredigte Wahrheit, drittens durch gehörte Wahrheit und viertens durch geglaubte Wahrheit. Professor Manfred Weise, Mediziner, Missionar und langjähriger Leiter von Christen im Dienst an Kranken, lebte für genau dieses lebendige Evangelium. Es war sein Herzensanliegen, dass alle Welt von genau diesem Evangelium erfuhr. Neben den regelmäßigen Besuchen in Altenheimen, Krankenhäusern und Gebetskreisen führte ihn sein Weg in viele Länder wie Moldawien, die Ukraine oder auch in die Mongolei. Er war ein Bote für das Evangelium. Treu und originell erzählte er den Leuten von Jesus. Dabei hatte er ein Lied auf den Lippen, das diesen universellen Anspruch des Evangeliums treffend zum Ausdruck bringt. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Noch sind allerorten Boten aufgestellt. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. Dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, starb für dich, warb um dich, der du abseits stehst. Lass dein Zagen, lass des Zweifels fragen, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Heute, in Strophe 3, wenn sein Wort dich trifft, so halt ihm endlich still. Brich mit dem Vergangenen, sprich zu Gott, ich will. Und das Todesurteil, das auf deinem Leben stand, wird gelöscht von Gottes guter Vaterhand. Jesus Christus reicht dir seine Hand. Er starb für dich und bietet dir seine Versöhnung an. Wirst du sie ergreifen? Ich komme zum Schluss. Nach dem Märtyrertod von Stanley und Film durch den Stamm der Yali fanden die nachfolgenden Missionare schließlich doch einen Weg, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Die Yalis lebten unter permanenter Angst. Kleinste Verfehlungen führten dazu, dass sie auf die Todesliste gesetzt wurden. Und wer auf der Todesliste stand, wurde kaltblütig durch die eigenen Stammesgenossen umgebracht. Es gab einen einzigen Ort, an dem sie sicher waren vor dem Tod. Ein Ort, der als Freistatt ausgewiesen wurde. Wer es hierher schaffte, bevor er umgebracht wurde, der war in Sicherheit. Als die Missionare von diesen Freistätten erfuhren, konnten sie das Evangelium endlich dem Stamm begreiflich machen. Sie sagten zum eingeborenen Stamm: Eure Freistatt ist nur auf einen einzigen Ort begrenzt. Wenn ein verfolgter Mann nicht rechtzeitig dorthin gelangen kann, stirbt er erbarmungslos. Und diese Freistatt bietet nur Schutz vor körperlicher, nicht vor dämonischer Gefahr. Und genau aus diesem Grund hat Gott erkannt, dass euer Volk eine bessere Art von Freistatt braucht. Eine Freistatt, die euch an jedem Ort der Erde umgeben kann. Eine, die vor Gefahr des Leibes sowie vor der Gefahr der Seele schützt. Und aus diesem Grund hat er seinen Sohn gesandt. Und das Wunder geschah. Viele der Jalis vertrauten sich diesem Gott an und wussten sich nun sicher beim Zufluchtsort von Jesus Christus. Auch heute noch geschieht genau dieses Wunder. Das Evangelium hat nichts von seiner Wirkungskraft verloren. Im übertragenen Sinne steht jeder einzelne von uns auf der Todesliste. Durch unsere Rebellion gegenüber Gott müssen wir die gerechte Strafe empfangen, nämlich die ewige Trennung von Gott. Wir sind nicht sicher. Wir haben keine Zuflucht. Doch dann kommt Jesus Christus und er zeigt uns einen Ausweg, eine Freistatt, einen Zufluchtsort. Wenn du zu Jesus Christus fliehst, wenn du ihm glaubst, darfst du wissen, du bist gerettet. Und du bist geborgen in den Armen deines Erlösers. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, sondern dich daran erfreuen, dass dieses Evangelium dein ganzes Leben nun bestimmt. Und dann kannst du aus vollem Herzen in das Dankgebet von Paulus einstimmen und dir für die Macht des Evangeliums danken. Für die Hoffnung, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.